Radio SRF.
International. Eine Sendung von Peter Vögeli.
Revolutionen klingen in Deutschland so.
Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Philipp Scheidemann, der berichtet, wie er 1918 aus dem Reichstag das Ende der Monarchie verkündet hatte. Oder so.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
1989 in Leipzig. Oder so.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder am 14. März 2003, als er die berühmt-berüchtigte Agenda 2010 im Bundestag verkündete. Damals stieg und stieg die Arbeitslosigkeit, kein Mittel schien zu helfen, der wirtschaftsliberale britische Economist nannte Deutschland sogar den Krankenmann Europas. Heute, 10 Jahre später, ist die Arbeitslosigkeit um 1,2 Millionen gesunken, Deutschland in Europa wirtschaftlich und politisch stärker denn je. Und derselbe Economist verbeugte sich und titelte auf Deutsch Wunderreform.
Es gab keine Sozialreform, die größere Auswirkungen hatte in der Nachkriegsgeschichte.
Sagt Wilhelm Adami vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Im Grunde sprechen Befürworter und Gegner sogar von einer eigentlichen Revolution. Ulrich Schneider, der Präsident des Paritätischen Gesamtverbandes, des Dachverbandes aller Wohlfahrtsverbände in Deutschland also, mit insgesamt 500.000 Mitarbeitern und 30.000 Betrieben, vom Altenheim über den Kindergarten bis zur Schuldenberatung, verdammt die Agenda. Weil
die Agenda 2010 hat die Armut in Deutschland von einem Tag auf dem anderen verdoppelt. Wir hatten am 31.12.2004 noch 3,5 Millionen Menschen, die auf Fürsorgeniveau leben mussten. Das waren dann 2 Monate später plötzlich 7 Millionen Menschen. Und es sind heute 7,5 Millionen Menschen.
Wolfgang Clement, seinerzeit SPD-Superminister für Wirtschaft und Arbeit in der Regierung Schröder, argumentiert ganz anders.
In Wahrheit kann kein Zweifel sein, wenn die Arbeitslosigkeit in Deutschland von 5 auf 3 Millionen und weniger heruntergeht, kann es nicht mehr Armut geben, sondern es gibt weniger Armut. Dazu muss ich nicht studiert haben, um das zu verstehen.
Was war passiert? Vor der Agenda 2010 erhielt ein Arbeitsloser 1 Jahr lang Arbeitslosengeld, genauer 60% seines bisherigen Gehalts. Danach gewährte ihm der Staat praktisch unbefristet die sogenannten Arbeitslosenhilfe, die zwischen 53% und 57% seines ursprünglichen Gehalts lag. Ein Facharbeiter, ein Handwerker, ein Professor, sie alle konnten also auch als Arbeitslose ihren Status knapp bewahren. Denn die Unterstützung bemaß sich am bisherigen Gehalt. Und wer trotzdem durch alle Maschen der Gesellschaft fiel, erhielt Sozialhilfe, das Minimum. Mit der Agenda 2010 wurden Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt und auf Sozialhilfeniveau, also das Minimum, abgesenkt. Deshalb spricht Ulrich Schneider, Präsident aller Wohlfahrtsverbände, von einer Verdoppelung der Armut. Nach nur einem Jahr erhält ein alleinstehender Arbeitsloser nur noch 384 Euro, eine Familie 1305 Euro. Dazu kommen Mietkosten, Heizungskosten und Krankenversicherung, die der Staat bezahlt. Es gibt Regelungen, wie groß die Wohnungen sein dürfen, wie viel Erspartes man besitzen darf.
Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen,
sagte Bundeskanzler Schröder. Jeder, der mehr als 3 Stunden pro Tag arbeiten kann, muss einen Job suchen. Das ist Hartz IV, und Hartz IV machte Angst. Die Angst, vom Straßenbauingenieur unmittelbar zum Straßenfeger zu werden, fraß sich bis tief in die Mittelschicht, berichtete die Frankfurter Allgemeine. Einige der massiv verschuldeten Kommunen hätten sogar noch Koma-Patienten als arbeitsfähig eingestuft, weil sie dadurch nicht ihr, sondern das Budget des Bundes belastet hätten. Die Agenda 2010 ist ein deutlich härteres Regime als das System der Schweiz, wo man 80 Wochen lang 80% des ursprünglichen Gehalts erhält. Wo die Armutsgrenze, also 60% des Durchschnittseinkommens, kaufkraftbereinigt erst noch 1,8 Mal höher liegt als in Deutschland. Das heißt, die Armutsgrenze für eine Person liegt in der Schweiz bei 1700 Euro, in Deutschland bei 952 Euro. Kein Wunder, klagt Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband.
Die alte Bundesrepublik gibt es seit der Agenda 2010 nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr die alte soziale Marktwirtschaft als Modell.
Vor der Agenda 2010 gab es den goldenen Handschlag nicht nur für die Großen, die CEOs, sondern auch für die Kleinen, die Durchschnittsdeutschen. Man konnte mit 58 als Arbeitsloser bei praktisch vollen Bezügen in die Rente gehen. Erhielt eine Rente für Arbeitslose, der Betrieb stockte sie auf das übliche Niveau auf und erhielt den Betrag vom Staat zurück, wenn das Unternehmen einen jungen Arbeitslosen einstellte. Vorbei.
Der goldene Handschlag gilt für Arbeitnehmer längst nicht mehr. Für Unternehmensvorstände gilt er nach wie vor,
ärgert sich Wilhelm Adami vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Dazu kommt ein massiver Ausbau des Niedriglohnsektors. Es gibt nicht mehr Arbeit, aber die Arbeit verteilt sich auf mehr Schultern zu geringeren Löhnen. Es gab Minijobs, Ich-AGs, Ein-Euro-Jobs. Die Zahl der sogenannten Zeitarbeiter ist von 100.000 auf 900.000 gestiegen. Und der Niedriglohnsektor trifft nicht nur Teilzeit, sondern auch Vollzeitbeschäftigte. Sage und schreibe 20%, warnt Wilhelm Adami vom Deutschen Gewerkschaftsbund.
Man kann sogar feststellen, nach den Kriterien von OECD und EU arbeiten in Deutschland etwa 20% der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten, die weniger als 1.800 Euro brutto im Monat im Schnitt verdienen.
Und der Sprung aus dem Niedriglohnsektor gelinge nur selten, kritisiert Erik Seils von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Und nur wenigen gelingt es wirklich, diesen Niedriglohnsektor zu verlassen. Also nach einer IAB-Studie gelingt es eben nur jedem Achten etwa.
Aus Sicht der Gewerkschaften droht in Zukunft deshalb massive Altersarmut in Deutschland. Der frühere SPD-Superminister Wolfgang Clement hält dagegen. Er empfängt mich in seinem Haus in Bonn, einem versteckten weißen Bungalow, einem Haus, das von außen überraschend klein, von innen aber sehr geräumig wirkt. Clement, 73, schlank, Pullover und Freizeithose, entschuldigt sich für sein, wie er sagt, Räuberzivil. Seine Frau hat belegte Brötchen gemacht mit Salami und Käse. Clement hat sich mit der zaudernden SPD überworfen, ist aus der Partei ausgetreten, er will nicht weniger, sondern mehr Agenda 2010. Vor Hartz IV habe sich der Staat nicht mehr bemüht, die Menschen in Sozialhilfe wieder in Lohn und Arbeit zu bringen, sondern sie einfach aufgegeben, betont er. Das hat sich geändert.
Ich will mal daran erinnern, dass wir damals durch die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe allein fast 1 Million Menschen aus der Sozialhilfe in die Arbeitslosenhilfe geholt haben und damit auch in die A in Versicherungsregelungen und B in die Arbeitsvermittlung.
Clement sieht das Gerechtigkeitsdefizit an einer anderen Stelle, bei der Ausbildung der Jungen.
Und das sind Kinder, die heute in Deutschland von der Schule gehen, das sind 50.000 im Jahr, ohne überhaupt ein Zertifikat einer Schule zu erreichen. Und das sind fast 20% der Jugendlichen zwischen 20 und 30 Jahren in Deutschland, die keine Berufsausbildung haben.
In der Tat ist Deutschland sozial überraschend wenig durchlässig. Die Chance, dass ein Kind von Nicht-Akademikern studiert, ist halb so groß wie bei Akademikerfamilien. Das ist auch im OECD-Vergleich wenig. Fazit: Es sind die Armen, die Gerhard Schröder förderte und forderte. Doch wie gut ist das Fördern, wie hart das Fordern? Was ist besser als früher? Gegner und Befürworter stehen sich unversöhnlich gegenüber. Gehen wir also in die Praxis.
Glück auf.
Glück auf. Das Steigerlied, das Lied der Bergleute, singt Herbert Grönemeyer immer, wenn er auftritt. Und es gibt keinen besseren Grund, als es in Oberhausen zu singen, der Wiege der Ruhrindustrie, dort wo Mitte des 18. Jahrhunderts die allerersten Schlote des Ruhrgebiets rauchten. Dort, wo einst 30.000 Stahlarbeiter malochten steht jetzt das Centro, das sich als das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas rühmt. Im Gegensatz zur Stahlindustrie, aber nur noch 10.000 Menschen beschäftigt.
Ja, bitte?
Hallo, Schweizer Rundfunk. Ich habe einen Termin bei Frau Gleibs.
Ja, erste Etage, bitte.
Hier beim Centro ist auch die Verwaltung des Jobcenters, der Arbeitsvermittlung von Oberhausen. Die Tür klemmt und die Leiterin des Jobcenters, Annette Gleibs, hat ein Problem. Oberhausen hat 12% Arbeitslose, überdurchschnittlich viele und eine der höchsten Pro-Kopf-Verschuldungen Deutschlands. Und was Annette Gleibs Aufgabe noch schwieriger macht?
Also bei uns ist es so in Oberhausen, dass rund 60-70% der Arbeitslosen haben keine Ausbildung.
Wolfgang Clement und sein Ruf nach Bildung streifen die Gedanken. Aber was hat sich seit der Agenda 2010 verbessert?
Also die Beratung für die Arbeitslosen ist umfassender geworden und es sind vor allen Dingen jetzt alle dabei.
Das ist die überall anerkannte große Verbesserung, die auch Clement herausgestrichen hat. Vorher wurden die Sozialhilfeempfänger nicht mehr in Arbeit vermittelt, aufgegeben. Weil die Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusammengelegt, also viel mehr Menschen betreut werden, schnellte auch das Budget von Annette Gleibs von 9,1 auf 23,8 und 2010 sogar auf knapp 43 Millionen Euro. Doch seither ist es wieder auf 14 Millionen gesunken.
Die Bundesregierung musste Geld sparen. Das sind reine Einsparmaßnahmen.
Doch die Verwaltungskosten blieben unverändert hoch. Das heißt, Annette Gleibs muss bei den sogenannten Eingliederungsmaßnahmen, also bei der Weiterbildung und Qualifizierung für die Arbeitslosen, sparen. Und es kommt noch schlimmer.
Fast 2,8 Millionen müssen wir aus den Eingliederungsleistungen umschichten, um unser Personal zu bezahlen.
Und trotzdem...
Und das Schlimme ist ja wirklich, dass trotz des hohen Verwaltungsbudgets habe ich immer noch nicht die Betreuungsschlüssel erfüllt. Im Leistungsbereich sollten die Leute im Grunde genommen nur eine Fallzahl von 1 zu 133 haben. Meine Leute haben 1 zu 300 oder 1 zu 400. Das heißt, ein Sachbearbeiter muss 400 Fälle bearbeiten in der Leistungsabteilung. Das ist ein Hammer, das ist wirklich ein Hammer.
Kriegen die Hartz-IV-Empfänger zu wenig Geld, frage ich die Frau an der Front.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, die Menschen sind arm. So, das muss man ganz klar so sagen. Das ist wenig Geld. Das ist wenig Geld.
Und was meint Rainer Heveling, der einst 23 Jahre bei MAN GAH an einer großen Kopiermaschine gearbeitet und nun einen sogenannten 1-Euro-Job hat, also 1 Euro pro Stunde dazu verdient, Aufsicht im sogenannten Kaisergarten macht, Rollerblades vermietet und Sträucher schneidet?
Ich sag mal so, man muss halt da durch, ne?
Immerhin etwa 130 Euro pro Monat extra verdient er mit seinem 1-Euro-Job zu Hartz IV dazu. Und nicht nur das.
Auch wenn man hier in Anführungsstrichen nur einen Euro verdient, man macht ja seine Arbeit. Man hat eine Aufgabe, man geht wieder selbstbewusster ins Leben. Und man hat auch wirklich, also ich habe dadurch unheimlich wieder Selbstwertgefühl bekommen. Und ich sag mal, werde ich auch weitermachen so.
Mit dem Extra geht Heveling zu den Spielen von Fortuna Düsseldorf.
Passt auch manchmal so aufs Leben.
Passt irgendwie. Denn auch Fortuna ist wahrlich nicht immer vom Glück begünstigt. Als der Club im Frühsommer vor dem Abstieg stand und dann auch abstieg, sang das Stadion im letzten Heimspiel stehend, wie immer bei Niederlagen, die Hymne der Toten Hosen.
Halt durch, auch wenn du allein bist, halt durch. Vergiss nicht nach dem Sinn, halt durch. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es jedem einmal so geht. Steh auf, wenn du am Boden bist. Steh auf, auch wenn du uns liebst. Steh auf.
Die Agenda 2010 und stellvertretend Hartz IV haben einen Kulturkampf in Deutschland ausgelöst, haben der SPD Millionen von Wählern gekostet, sie gespalten, bis heute traumatisiert. Am Ende konnten SPD und Grüne Schröders Agenda 2010 nur mit Hilfe von CDU, CSU und FDP durch den Bundestag bringen. In Westdeutschland bildete sich eine Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, WASG, die sich von der SPD abspaltete und mit der ostdeutschen postkommunistischen PDS zur Partei Die Linke fusionierte. Klaus Ernst war damals einer der Gründer der WASG. Heute ist er Bundestagsabgeordneter der Linken einer, der den Kulturkampf hautnah erlebt hat. Er hat eine Fußfessel mit einer Eisenkugel in seinem Bundestagsbüro.
Ist die echt?
Ja, die ist echt. Diese Fußfessel ist ein Duplikat. Das Original habe ich der Angela Merkel mal auf den Kanzlertisch geknallt. Aus Ärger darüber, dass sie die Harzgesetze verschärft hat.
Was war die Reaktion?
Nein, wenn sie das wieder mit dir ernst, hat sie gesagt. Und dann ist sie aufgestanden und verschwunden, weil sie die Fotos nicht wollte.
Im Kulturkampf um Hartz IV gab es in Deutschland Hartz IV-Kneipen, Hartz IV-Songs, Hartz IV-Kochbücher, sehr erfolgreiche sogar.
Wir waren vom Spiegel bis zur Bild, wir waren in jeder Zeitung. Das war in Fernsehsendungen und so. Also das war schon sehr überraschend, sage ich mal, für uns. Haben wir nicht mit gerechnet gehabt. Ne?
Erzählt Nicole Schlier, Co-Autorin eines Hartz IV-Kochbuchs.
Ich war auch auf Hartz IV zu dem Zeitpunkt. Ne?
Erzählt die ehemalige Kostümbildnerin, die damals ein Baby bekam, arbeitslos war und sich heute als selbstständige Caterin durchschlägt. Wir sitzen im Café am Friedhof in Berlin-Kreuzberg. Viele Mütter, viele Kinder und vor allem viele sommermüde, lästige Wespen.
Soll ich sie umbringen? Ah.
10.000 Exemplare ihres Hartz-IV-Kochbuchs, ein graues Ringheft, hat Nicole Schlier verkauft.
Hartz-IV in aller Munde, das ist die Realität, aber muss sie auch so schmecken?
Steht auf dem Klappentext. Lustig ist die Idee mit den Gänseblümchen.
Das ist so ein Rezept von meiner Oma, die hat eben aus den Knospen von Gänseblümchen hat sie Kapern gemacht, ne? Und ja, die hat sie dann so eingelegt, so wie Kapern, und dann wurde das so als Kapernersatz verwendet im Krieg. Das fand ich halt irgendwie ganz witzig. Also so.
Und sogar das gibt es, wie die ARD-Tagesschau 2011 berichtete.
Eine Musterwohnung für Hartz-IV-Empfänger, das ist wohl eines der provokantesten Objekte auf dem internationalen Design-Festival, das heute zum 9. Mal in Berlin startet.
Erfinder ist der junge Architekt Li Van Bo aus Berlin.
Es gab mal eine Ausstellung, die nannte ich Hartz-IV-Wohnung. Und da haben wir gemeinsam Möbel gebaut. Und wir wollten herausfinden, ob man auch in einem kleinen Raum, in einer Einzimmerwohnung leben kann, wie in einem Loft. Das heißt, ein Arbeitsbereich, eine Lounge, irgendwie so ein Denkerbereich und ein Essbereich. Und das alles nur auf 21 Quadratmetern. Ist das möglich?
Li Van Bo stellt auch Baupläne für Hartz IV Möbel ins Netz.
Das ist zum Beispiel der Kreuzberg 36 Chair. Ich wohne ja hier in dem Bezirk Kreuzberg. Und das ist so ein Küchenstuhl. Ne? Der kostet 36 Euro. Deswegen Kreuzberg 36. Das ist die Postleitzahl von Kreuzberg gewesen damals.
Nicht alle fanden das lustig. Doch reich sind der 36-jährige angestellte Architekt und seine schwangere Frau mit ihren Hartz-IV-Möbeln in ihrer kleinen Kreuzberger Wohnung nicht geworden. Denn seine Baupläne sind gratis im Netz. Es geht Li Van Bo mit seinen IKEA-Möbeln des 21. Jahrhunderts um mehr. Um die Verteilung von Reichtum in der Welt, um die Frage, wie viel Platz brauchen wir zum Leben, Platz, der immer auf Kosten der dritten Welt geht, und es geht um die Frage in Deutschland, sollen wir uns vom Staat vorschreiben lassen, wie wir leben und arbeiten müssen, als Hartz IV abstempeln lassen, oder können wir auch mit wenig qualitativ reich sein? Und die Anwälte der Arbeitnehmer, was sagen die Gewerkschaften? Ich treffe Berthold Huber, den Chef der IG Metall, der mächtigsten Einzelgewerkschaft Deutschlands. Ein nachdenklicher Mann, der zuhört, zurückfragt, manchmal provoziert und sich gerne ein bisschen herausfordern lässt. Wir sitzen in seinem Glasbüro in Frankfurt, sehen die beiden Türme der Deutschen Bank, genannt Soll und Haben, die gläserne Spitze der Commerzbank und den unfertigen Glasturm der Europäischen Zentralbank.
Welchen Anteil hat dann die Agenda 2010 Ihrer Meinung nach, dass Deutschland jetzt im europäischen Vergleich sehr gut dasteht?
Ich glaube, die Agenda 2010 spielt keine entscheidende Rolle.
Aber wenn Sie jetzt eine Prozentzahl angeben müssten?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten.
Ja, aber Sie können sagen 80 oder 20?
Ja, höchstens 20. Man hat sich besonnen darauf, dass wir die Krise 2008 und folgende Jahre nur bewältigen können, wenn wir unseren Kern der Wertschöpfung nicht aufgeben, und das ist die industrielle Wertschöpfung. Wichtiger für die Beurteilung des Weges in den letzten 10 Jahren ist nicht die Agenda 2010, sondern die Krisenbewältigung 2008 folgende.
Dann stimmt es also, was Frau Merkel sagt, dass sie die beste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung führt?
Naja, da Damals hatten wir bis 2009 im September eine große Koalition. Ich will schon sagen, ich bin zutiefst überzeugt, hätten wir eine schwarz-gelbe Koalition, wäre das nicht möglich gewesen.
Gerade in exportstarken Branchen der Automobilindustrie zum Beispiel gäbe es die höchsten Löhne und die stärksten Gewerkschaften, argumentiert Huber. Und vor allem:
Wir hatten diese Flexibilisierungsinstrumente immer. Wir haben Tarifverträge über Arbeitszeitkonten, eigentlich seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Da gab es die Agenda 2010 noch gar nicht.
Dann ist die Agenda 2010 ein Mythos, wenn man jetzt 10 Jahre später...
Ja, die Menschheit liebt Mythen.
Ja, auch.
Ich nicht.
Welchen Anteil hatte die Agenda 2010 am Erfolg Deutschlands?
Das weiß ich nicht, aber es gibt 2 Hauptmomente.
Meint Schröders einstiger Superminister Wolfgang Clement.
Das eine ist natürlich immer die Weltkonjunktur, die für Deutschland eine große Rolle spielt, wie für die Schweiz auch. Aber daneben ist es vor allen Dingen die Lohnzurückhaltung. Wir haben zwischen 1999 und 2009 faktisch kaum eine Lohnsteigerung gehabt. Und das hat unsere Lohnstückkosten massiv stabilisiert. Und während sie vor allen Dingen in Südeuropa explodiert sind. Das ist das heutige Problem, das wir haben mit Südeuropa.
Der Euro, eigentlich als Disziplinierungsinstrument für Deutschland gedacht, hat sich zu einem Wettbewerbsvorteil der Deutschen entwickelt. Das kritisiert Klaus Ernst von der Linkspartei massiv.
Das Sinken der Lohnkosten in der Bundesrepublik hat dazu geführt, dass wir permanent über lange Zeit Exportweltmeister waren. Wir haben bei weitem mehr exportiert, als wir importiert haben. Das hat natürlich in Europa zu diesen Problemen geführt. Wir haben die anderen ein Stück weit an die Wand gedrückt durch unsere Kostenvorteile. Es gibt Leute, die schätzen sie seit Einführung des Euros auf 30% gegenüber Südeuropa. In einer gemeinsamen Währung haben die keine Möglichkeit der Abwertung. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, die drücken ihre Löhne, also bis es wirklich den Leuten die Augen rausdrückt.
Wie viel was ausgemacht hat, ist schwer zu beziffern. Aber sicher ist, Hartz IV war vor allem eine Revolution in den Köpfen der Deutschen. Und Peter Hartz selbst, der Vater der Revolution? Um ihn ist es ruhig geworden. Als Personalvorstand von VW war er einst gefeierter Erfinder unzähliger Arbeitszeitmodelle. Als Vorsitzender der Hartz-Kommission, der Namensgeber der großen Reform. Doch dann kam der Sturm um Hartz IV, massive persönliche Angriffe und 2007 wurde der Saarländer verurteilt wegen Untreue im Zusammenhang mit Sonderzahlungen und Lustreisen für VW-Betriebsräte. Klaus Ernst von der Linkspartei.
Es gibt viele, auch bei uns, die sagen, die Hartz-Gesetze sollten umbenannt werden, weil sie nach einem verurteilten, im Prinzip Kriminellen benannt sind. Ich bin da dagegen. Die Gesetze sind kriminell und der Autor auch.
Mittlerweile ist Peter Hartz ins Saarland zurückgekehrt. Er hat ein Büro im IT-Park in Saarbrücken, wo noch ein Förderturm als Denkmal steht, wo sich einst ein lärmiges Drahtseilwerk und ein Bergwerk befanden, wo man jetzt nur noch Vögel und gediegenes Plätschern hört. Dort hat er eine Stiftung gegründet, die Langzeitarbeitslose im Saarland wieder in Arbeit und Lohn bringen soll. Seine Obsession. Hartz spricht von Beschäftigungsradar, von neurologischen Erkenntnissen, wonach sich das Hirn von Arbeitslosen an die Situation anpasse.
Und es sind ganz dramatische und spannende Entwicklungen herausgekommen über die Verhaltensforschung, wie sich Langzeitarbeitslose verändern. Es gibt nicht faul oder fleißig, sondern es gibt dann ein Verhalten, weil sich das Gehirn entsprechend anpasst und sich der Arbeitslose im Laufe der Zeit darauf einrichtet. Und in diesem Zustand wieder abzuholen und zurückzubringen, das verspricht die Lösung und nicht einfach, ihn in einen Job zu drücken.
Ein bisschen wirkt Peter Hartz wie ein Harry Potter der Arbeitsmodelle. Über Hartz IV, über die persönlichen Anwürfe mag er nicht mehr reden. Nur so viel.
Wir haben ja das Wesentlichste erhalten, den Sozialstaat.
Die Agenda 2010 sei nicht für die boomende Exportindustrie mit den hohen Löhnen gedacht, kontert er das Argument der IG Metall, sondern für Arbeitslose, für die Dienstleistungsbranche, bei der 90% der Herstellungskosten Löhne seien. Und genau jetzt ist der Moment für die Frage aller Fragen.
Also Sie selber finden, das sogenannte Hartz IV, das ist nicht unzumutbar für die Menschen.
In der jetzigen Ausgestaltung haben die Politiker die Sätze so festgelegt. Wir haben übrigens, was immer wieder vergessen wird, wir hatten schon 2002, da hatten wir als Grundeinkommen den Durchschnittssatz der Arbeitslosenhilfe, der damals 511 Euro betrug, vorgeschlagen. Denn für die Kommission war es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder Mensch und jede Familie ein menschenwürdiges Einkommen braucht. Und dann ist ja im Rahmen der Gesetzgebung und der Zusammensetzung der Leistungen sind daraus seinerzeit 359 Euro geworden, nicht?
Große Ironie der Geschichte. Die Linkspartei fordert jetzt, 10 Jahre später in ihrem Wahlprogramm, Hartz IV müsse auf 500 Euro erhöht werden. Das ist immer noch weniger, als Hartz seinerzeit verlangt hat. Die Agenda 2010 spaltet die Deutschen noch immer. Aber sie wird nicht zurückgedreht werden. Alle Parteien außer die Linke stellen sie im Grundsatz nicht in Frage. Die Agenda war eine Revolution von oben. Und die Deutschen werden Merkel als Kanzlerin bestätigen, denn
die Deutschen sind zurzeit extrem zufrieden mit der wirtschaftlichen Situation und mit ihrer eigenen Situation. Das ist relativ neu und das ist auch stabil über die letzten 1-2 Jahre gewesen,
sagt Richard Hilmer, Leiter des Umfrageinstituts Infratest DIMAP. Hauptgrund ist, dass die Deutschen ihre Lage mit der desaströsen Situation in Griechenland, Spanien und Italien vergleichen und heilfroh sind und Merkel Kredit dafür geben.
Zuletzt stieg offensichtlich die Überzeugung, dass dies auch mit der Politik zu tun hat. Das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen Merkel derzeit in den Umfragen sehr gut dasteht.
Das letzte interessante Wort gehört einem Schweizer, dem neoliberalen Ökonomen Thomas Straubhaar, dem Leiter des Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg.
Frau Merkel weiß haargenau, dass letztlich sie die Früchte erntet, die von der Schröder-Regierung damals sozusagen angepflanzt worden sind. Und in dem Sinne ist Deutschland ein Lehrbuchbeispiel für das, was wir immer in der Reformforschung erkannt haben, nämlich, dass die Regierung, die das anschiebt, in aller Regel abgewählt wird. Eigentlich ist das normalerweise der Grund, wieso Reformen unterbleiben, weil man sich damit die Abwahl sichert und die Nachfolge dann erst recht die Erfolge einfährt. Und das, denke ich, ist Frau Merkel durchaus bewusst.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.